Der Jona hatte Gottes Auftrag also abgelehnt. Er hatte sich von Gott getrennt. Er wollte seinen eigenen Weg in eine wunderbare Zukunft gehen, nach Südspanien. Wer möchte das nicht, außer bei dem Wetter? Er dachte, er könnte gottlos werden. Er war also gottlos geworden. Nur Gott ließ den Jona nicht alleine. Also Gott war nicht Jona-los geworden. Der Weg Gottes mit seinem Propheten ist noch nicht zu Ende, nur weil der Prophet ihn nicht gegangen ist. Jahwe verfolgt seine Ziele weiter und wir werden heute sehen, welche geheimnisvollen Wege Gott so findet, auch in deinem und meinem Leben, damit er mit uns an sein Ziel kommt und uns für sich zu gewinnen. Jona musste durch unglaubliche persönliche Tiefen, Gott geht in seiner Seelsorge manchmal dramatische Wege. Das ist wohl so, aber am Ende kriegt er dich und mich. Jesus gibt übrigens diesem Kapitel von Jona ein ganz wichtige Bedeutung. Die Schriftgelehrten wollten damals von ihm wissen, dass sie ein Zeichen von ihm kriegen, damit er damit beweist, dass er tatsächlich der Messias ist. Aber der ging gar nicht darauf ein, sondern er sagte nur, ihr werdet kein Zeichen bekommen, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Der war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Genauso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Inneren der Erde sein. Das heißt, Jesus stellt eine ganz enge Verbindung zwischen Jona und sich her, indem er mit dieser Geschichte seinen Tod und seine Auferstehung vorhersagt. Das heißt, er sah in dem Jona-Buch kein Märchen, sondern ein wirkliches Ereignis. Und insofern sollten wir das vielleicht auch ernst nehmen. Wir werden sehen, wie Gott den Jona vorbereitet, damit er endlich seine Berufung leben kann und an der Stelle der Weltgeschichte ist, wo er hingehört, damit Gott mit der Welt an seine Ziele kommt und Jona wieder auf den richtigen Weg zurückbringt. Wir sehen in der Bibel ganz oft, dass Gottes Wunder so irgendwie eingewickelt sind in natürliche Ereignisse und Begebenheiten. Zum Beispiel das Volk Israel, als die aus Ägypten flohen, waren sie in der Wüste und hatten Hunger. Und wollten sie zurück nach Ägypten an einer Stelle, weil da hatten sie zwar Zwangsarbeit zu leisten, aber sie hatten wenigstens was zu essen, die Fleischtöpfe Ägyptens, die immer voll waren. Und jetzt hatten sie das Gefühl, Gott hat sie in die Wüste geschickt, damit sie da verhungern. Das war frustrierend, aber Gottes Antwort war sehr praktisch. Zufällig zogen zur selben Zeit die Wachteln, denn sie sind Zugvögel. Und sie ließen sich am Ende eines Tages nieder, wie Zugvögel es zu tun pflegen. Und zufällig landeten sie im Lager der Israeliten. Habt ihr schon mal Zugvögel beobachtet? Und wenn die am Abend landen, dann landen die garantiert auf dem Campingplatz, richtig? Nee. In unseren Breitengraden suchen die sich Wiesen und Seen und Bäume, wo nichts los ist. Aber hier, die Wachteln landen im Lager der Israeliten und kommen zum Grillabend. Wie praktisch. Und nicht nur das, Gott sorgt auch noch für eine süße Nachspeise, nämlich das Manna. Bis heute naschen die Beduinen in der Wüste den Tamarisken-Honigtau. Könnt ihr mal googeln, was das bedeutet, muss ich jetzt nicht erklären. Das nennen die heute immer noch Manna. Das schmeckt wie Weißbrot mit Honig. Wenn man das googelt, wird das beschrieben, wie das schmeckt. Das ist wie Weißbrot mit Honig. Und es hat Gott nun gefallen, den müden, hungernden Israeliten mit Süßigkeiten zu trösten, wie ein liebevoller Vater seine quengelnden Kinder. So. Übrigens, warum das Manna heißt. Die Israeliten, als sie das erste Mal fanden, da fragten die sich verwundert, was ist das denn? Auf Hebräisch, Manhu. Manna ist daraus geworden und das heißt also bis heute immer nur, was ist das denn? Wenn die Beduinen das essen, dann essen die, was ist das denn? Honig mit Brot. So, dass nun Wachteln und Manna zur richtigen Zeit am richtigen Ort und in der richtigen Menge zur Verfügung stehen, das ist das Wunder. Wer will, kann das Zufall nennen. Aber aufgepasst, Wachteln ziehen vom September bis Oktober Richtung Süden und von März bis Mai Richtung Norden. Das Manna fällt aber nur vom Juni bis August an, also jetzt in dieser Zeit. Das heißt, Wachteln und Manna haben keine Zeit im Jahr, wo sie gemeinsam zu finden sind. Vielleicht manchmal Anfang September, kann ja noch sein, dass es da irgendwie, aber in der Regel nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wachteln und Manna zur selben Zeit am selben Ort ist, ist 0,14%. Also nicht wirklich viel. Aber in den 40 Jahren, in denen Israel in der Wüste war, gab es immer wieder beides. Zur selben Zeit. Hauptspeise mit Nachtisch. Das heißt, es muss irgendeinen Faktor geben, der dafür sorgt, dass die botanische und ornithologische Unmöglichkeit wahrscheinlich wird. Das heißt, also ich meine, ein ehrlicher Statistiker würde 0,14 nicht irgendwie als Möglichkeit, also das ist kein Zufall mehr, das ist einfach unmöglich. Ne? So. Das heißt aber, die Mathematik rückt ein Wunder Gottes in den Bereich des Möglichen oder sogar des Notwendigen. Wenn es eigentlich unwahrscheinlich ist und es passiert doch und das über 40 Jahre lang, was ist das dann? Und dann, also Gott hat 40 Jahre lang die Natur umsortiert, kann man sich nicht anders erklären. Jetzt kommt nämlich folgender Aspekt noch mit dazu. Am Freitag war immer die doppelte Menge Manna da und am Samstag nichts. Wieso das? Was soll das? Zufall? Ich glaube nicht. Aber Gott hat den Israeliten damit geholfen, das Sabbatgebot zu halten. Am Freitag die doppelte Menge konnten sie einsammeln und am Samstag brauchten sie nichts. Das heißt, der Speiseplan Gottes ist so klug eingerichtet, dass seine Leute tatsächlich auch die Gebote halten können. Wie praktisch. So, und bei Jona ist jetzt zufällig ein Fisch in der Nähe, in dem Moment, wo er über Bord geworfen wird. In Vers 1 steht, Gott befahl einem Fisch, Jona zu verschlingen. Wir haben gerade dieses Lied gesungen und gemerkt, dem Fisch ging es damit nicht gut. So einen Menschen im Bauch zu haben, ist sehr unangenehm. Also fühlte sich vielleicht ein bisschen überfressen. Aber hier hat Gott wieder natürliche Umstände genutzt und so ein bisschen angepasst, damit er an sein Ziel kommt, genauso wie bei den Wachteln und dem Manna. Und ihr Lieben, wenn ihr mal guckt, wir leben ja in unseren ganz natürlichen alltäglichen Abläufen. Wir haben so unseren Tages-, Wochen-, Jahresrhythmus und so. Aber manchmal merkt ihr vielleicht, dass da etwas nur so ein bisschen nicht so läuft wie gedacht oder wie normal. Aber dieser eine Moment, der nicht so ganz normal läuft, ist vielleicht der ausschlaggebende Punkt, dass es hinterher zu einem gewissen Ziel kommt. Oder wenn ihr mal in eurem Leben zurückguckt, ihr habt euch euren Lebensplan gemacht, alles lief tippitoppi und so, und plötzlich geht irgendwas völlig anders. Ihr seid vielleicht erst überrascht und dann wütend, weil es nicht so läuft wie geplant, aber dann wird aus diesem Ereignis, das anders war, etwas Gutes, eine Entwicklung, die euer ganzes Leben prägt. Vielleicht sind das so Momente, wo Gott so in den ganz normalen Alltag eingreift und so ein bisschen was verändert, damit er mit dir und mir an sein Ziel kommt. Hier ist jetzt ein hungriger Fisch, der für 3 Tage einen Magen bekommt, der ausreichend Sauerstoff für einen entlaufenen Propheten hat. Ist auch nicht normal. Also Gott hat da wieder so ein bisschen getrickst. Und egal, ob Biologen jetzt meinen, dass das unmöglich ist, die Unmöglichkeiten, ihr habt schon gemerkt, ne? Vor allem Jesus nimmt das nun als Vorlage, um sein Sterben und Auferstehen zu beschreiben und zu erklären. Das heißt, Jesus ist der Sohn Gottes und der weiß, dass sein Vater sich die Natur zunutze macht und manchmal ein bisschen anpasst, damit er an sein Ziel kommt. Das hat er im Fall Jesus ja auch gemacht. Also eine Hinrichtung endet mit dem Tod des Verurteilten, der wird dann beerdigt und verwest. Soweit normal und natürlich. Aber hier hat Gott wieder an einer Stelle so ein bisschen die natürlichen Vorgänge leicht verändert. Er hat Jesus nicht verwesen lassen, sondern ihn wieder auferweckt. Jesus starb und war bis zum dritten Tag tot, normal. Dann besiegt er die Sünde und wird wieder auferweckt. Nicht normal, aber zielführend für Gottes Plan, seine Menschheit zu retten. Der Jona, der ist überzeugt, dass er sterben muss, haben wir gerade in seinem Gebet gesehen, wo er das so reflektiert. Die Wellen sind so riesig, dass sogar ein mächtiges Tarsisschiff in Seenot gerät. Da kann man als Mensch nicht drin schwimmen, da wirst du einfach durch die ganzen Strömungen nach unten gezogen. Dann stelle ich mir vor, Jona ist so in Seetang eingewickelt und ist irgendwie gefesselt und er sinkt immer tiefer bis auf den Grund, wo die Sockel der Berge sind. Also er treibt vor den Toren des Totenreichs und dann sagt er schon hier in diesem Gebet, er war schon hinter den Toren des Todesreichs. Nur noch einen Moment und seine Lunge ist voll Wasser und dann ist er tot. Aber dann, die Rettung, nee. Plötzlich wird es eng und voller Druck, dann von außen so, ne? Und dann heiß und glitschig und dunkel und finster. Und dann ist er im Magen eines Fisches. Ist das etwa eine Rettung? Wie schön ist das eigentlich im Magen eines Fisches? Und wenn er wusste, dass er jetzt stirbt, ich wette, der war 3 Tage und 2,5 Nächte völlig überzeugt, dass er tot ist in dieser Finsternis. Was sonst? Er hat doch erwartet, dass er stirbt und dann ist er da in diesem komischen, ohne Licht, ohne irgendwas. Da kann man sich doch nur vorstellen, dass er denkt, dass er tot ist. Zumindest 2 Tage und 1,5 Nächte lang. Vielleicht hat er sich noch gedacht, naja, vielleicht wäre ich besser ertrunken, da wäre es wenigstens kühl und frisch. Aber vielleicht ist es ihm ja heute gegangen wie uns gestern, wo es so richtig alles im Schweiß und so. Und alle Fenster zu und dunkel gemacht und so. Ihr winkt mir alle zu mit euren Wedeln, das ist lustig. Also die Frage ist jetzt schon, was ist denn jetzt besser, im Magen eines Fisches zu sein oder im Wasser zu sein? Der Jona glaubt auf jeden Fall, er wäre tot. Erst am Ende von 3 Tagen und Nächten hat Jona begriffen, das mit dem Todsein stimmt wohl irgendwie nicht. Und dann fängt er an zu beten. Aber was hat ihn verändert? Da ist was Wichtiges passiert. Das heißt, Gott hat mal wieder natürliche Ressourcen genutzt und angepasst, damit er an sein Ziel kommt. Das ist jetzt der Hammer, was kommt. Die Sibylle Schmelz hat mich nämlich hingewiesen auf eine Predigt von Professor Peter Wick von der Ruhr-Uni Bochum, ein Neutestamentler. Und ich habe das mal nachvollzogen, was er über den Jona gepredigt hat und das schön im hebräischen Text nachgeguckt. Und das stimmt alles, was er gesagt hat, ist wirklich genial. Passt auf, in Vers 1 von Kapitel 2 steht, Jona war 3 Tage und Nächte in dem Bauch des Fisches. Steht im Hebräischen genauso. Und in Vers 2 steht im Hebräischen, in keiner deutschen Übersetzung, habe ich nicht gefunden, aber im Hebräischen steht da, Jona betete in der Gebärmutter einer Fischin. Was ist denn da passiert? Hat Gott aber mächtig was angepasst. Nein, wahrscheinlich hat Gott was angepasst, aber auch der Autor, der Schreiber dieses Jona-Buchs, der hat einen grammatischen Trick benutzt. Das Wort für Fisch und Fischin, das ist im Hebräischen genauso ähnlich wie im Deutschen. Man kann das leicht überlesen, wenn man das Wort Fischin nicht kennt. Und in Wirklichkeit gibt es das im Hebräischen genauso wenig wie im Deutschen. Das Wort ist einfach schöne Fantasie. Aber wenn man das Wort Bauch im Hebräischen in Beziehung setzt zu einer Frau, wird aus demselben Wort Gebärmutter. Das heißt, der Autor hat hier aus dem Fisch eine Fischin gemacht, das heißt, aus dem Bauch wird dann plötzlich eine Gebärmutter. Das ist also schon wirklich ein grammatischer Trick und macht so ein bisschen deutlich, wie fantasievoll Gott ist. Ja? So, was passiert denn nun da? Jona wird verschluckt und landet in einem Bauch. In 3 Tagen und Nächten wird dieser Bauch für Jona zu einer Gebärmutter. Aber was in einer Gebärmutter ist, wird bewahrt, wird gepflegt, wird mit allem Nötigen versorgt, damit es wachsen kann. Jona kann überleben wie an einer Nabelschnur. Und was in einer Gebärmutter ist, das entwickelt sich langsam zu etwas, das sich selbst bewegen, denken kann und handeln kann und irgendwann muss es raus. Jona wird neu geboren. Und diese Neugeburt, die Jona da erlebt, beginnt mit einer Veränderung seines Denkens und Fühlens. Wir haben gerade das Gebet von Jona gehört, da so ganz viel Dankbarkeit und Staunen über Gottes Handeln, wo er vorher ja völlig stinkig und sauer war, dass Gott so handeln wollte mit Ninive, dass er weggelaufen ist und ihm das überhaupt nicht passte. Jetzt plötzlich ist er dankbar und staunt über Gottes Handeln. Er sehnt sich danach, Gottesdienst zu feiern. Er will ganz nah bei seinem Gott sein und er will seine Gelübde halten. Das ist neu. Vorher hat er seine Gelübde alle gebrochen und wollte Gott verlassen. Und jetzt ist das wie etwas, ja, eine Neugeburt. Der Prophet wird neu geboren. Das heißt, Jona ist nicht einfach wieder der alte Jona, der mal da jetzt aufbewahrt wurde und zurücktransportiert wurde an seine Ausgangsposition, sondern der hat sich verändert. Der ist neu geboren. Der will jetzt Gott dienen. Der hat Sehnsucht danach, mit Gott unterwegs zu sein, Gelübde Gott zu sagen und Gottesdienst zu feiern. Dann denke ich gerade, also wenn ich von Gott überführt werde, dass ich seinen Willen nicht getan habe, dann kriege ich ein schlechtes Gewissen. Und wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich am liebsten im Boden versinken will, ja, dann bitte ich doch um Vergebung, dann bekenne ich alle meine Schuld und meine Sünde und bitte um Vergebung für möglichst und so und berufe mich auf Jesus und so. Und was macht Jona? Der weiß doch ganz genau, was er falsch gemacht hat. Das hat er doch den Seeleuten noch vorher erzählt. Der bittet aber nicht um Vergebung. Das macht er nicht in diesem Gebet. Ich finde das frech. Aber er ist in der göttlichen Gebärmutter der Fischin neugeboren. Das alte Leben gilt nicht mehr, das ist außer Kraft gesetzt. Seine alten Fehler, sein Weglaufen ist nicht mehr wirkungsvoll. Wer Jona vorher war, ist nicht mehr wichtig. Er ist jetzt neugeboren, jetzt fängt sein Leben neu an. Deswegen braucht er nicht mehr um Vergebung bitten für das, was vorher war. Gott hat ihm das einfach weggenommen, da ist nichts mehr zu vergeben. Er fängt jetzt neu an. Es ist ein neuer, reiner, heiliger, gehorsamer Prophet seines Gottes. Du und ich, wir haben jetzt einen riesengroßen Vorteil gegenüber dem Jona. Wir müssen nämlich nicht mehr in den Bauch eines Fisches, um von unserer Vergangenheit, wo wir möglicherweise Mist gebaut haben und Sünde angefangen haben, Gott nicht gehorcht haben, Blödsinn verzapft haben, der wirklich nicht gut war, wir müssen nicht mehr in den Bauch eines Fisches für 3 Tage, um von unserem Vergangenheit, die Mist gelaufen ist, getrennt zu werden. Weil Jesus Christus ist für uns in diesen Tod gegangen, den Jona noch für sich selber sterben musste. Der dachte, er wäre tot. Und wir müssten eigentlich auch dafür sterben, von Gott getrennt sein also. Aber nun ist Jesus für uns gestorben, diesen Tod, damit wir das nicht mehr müssen. Und wir können uns nun von Jesus schenken lassen, dass er uns seinen Tod gibt und seine Auferstehung und sein Leben. Und damit gilt dann das Leben vorher nicht mehr. In Jesus gibt es Vergebung für alles, was wir vorher falsch gemacht haben. Also natürlich hat man irgendwie nur ein schlechtes Gewissen und muss mit Gott mal noch drüber reden, was vorher alles Mist gelaufen ist, damit man nicht dieselben Fehler wieder macht. Alles klar. Ja, wird der Jona auch gemacht haben. Der meckert ja hinterher am Ende des Buches auch wieder rum. So. Aber wir müssen nicht mehr sterben dafür, dass wir Fehler gemacht haben, so wie der Jona. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht in unserem Leben auch Leiden und Finsternis und Angst erleben müssen. Klar, ich meine, wir sind in dieser Welt, das ist ganz normales Leben. Aber wir wissen ab heute, dass Gott in seiner Liebe unsere natürlichen Lebensumstände hin und wieder anpasst, damit wir leben, damit wir wieder auf die Spur kommen, damit wir ihm folgen und gehorchen, wie der Jona das dann wollte. Gott hat dich nie alleine gelassen. Und er hat deine Lebensumstände so angepasst, dass du das vielleicht heute hörst, obwohl du vielleicht bei der Hitze gar nicht kommen wolltest. Auch wenn du jetzt in der tiefen Finsternis sitzt, wenn Leiden da ist, wenn Druck da ist, du kannst das Geschenk Jesu annehmen, du musst nicht mehr daran sterben, sondern deine Zukunft ist in der Herrlichkeit Gottes. Musste ich heute Morgen so dran denken, ich begleite ja hin und wieder Geschwister, die so kurz vorm Sterben sind und sich dann damit beschäftigen, wie ist ihr Leben gewesen, wie wird es in Zukunft sein. Und das Schönste, was ich immer als Segen für mich empfinde, ist, wenn die Geschwister sagen, ja, ich habe tatsächlich Angst vor diesem Leid des Sterbens, aber ich weiß, wo meine Zukunft ist. Und die Freude, dass sie die Wohnung beziehen können, die Jesus ihnen beim Vater eingerichtet haben, die überwiegt. Ich habe meinen Papa, als ich ganz klein war, mal gefragt, habe ich gesagt, hast du Angst vorm Tod? Hat mein Vater gesagt, nein, ich habe Angst vorm Sterben, weil das wehtun kann. Aber vorm Tod habe ich keine Angst, den überlebe ich auch. Genauso finde ich Evangelium wunderbar für ein kleines Jungen zusammengefasst. Wir sind auf dem Weg zum ewigen Leben, weil Gott uns den Weg dahin vorbereitet hat. Und manchmal müssen wir es halt ertragen, dass Gott die Umstände ändert. Amen.